Gäste unseres Podcasts Kultur in der Destille. Das Interview mit Pini Libra, welches Sie im Anschluss hören, wurde bereits im Winter 2022 durchgeführt. Pini ist am 1. Juli 2026, also in der vergangenen Woche, verstorben. Für viele von uns unerwartet. War noch, wie seit 25 Jahren in jedem Jahr, so auch in diesem, das Konzert am 24. Mai, dem Geburtstag von Bob Dylan, angekündigt, geschah ein Ausfall wegen ihrer nunmehr akut schweren Erkrankung, von der sie sich nicht mehr erholte. Den Menschen, die ihr nahestanden, wird sie sehr fehlen. Aber auch die, die sie nur manchmal gesehen und vor allen Dingen gehört haben, werden sie vermissen. Pini war und bleibt eine wahrhaft eindrucksvolle Person, in der Düsseldorfer Kunstszene nicht wegzudenken und ein in der Tat bedeutsamer Gewinn, die bestimmt nicht vergessen werden wird. Blues und Jazz, das war die Musik, die sie fühlte und mit ihren Liedern nahezu jedem ins Herz sang. Von Bob Dylan bis Amy Winehouse, ebenso wie Interpretationen der Beatles, um nur wenige bedeutsame Künstler zu nennen, ihre Interpretationen waren stets großartig. Unser Interview konnte bedauerlicherweise seinerzeit nicht abgeschlossen werden und wir planten regelmäßig eine Ergänzung, zuletzt terminiert auch anlässlich eines Live-Events, welches für den Herbst geplant ist, mit einem Gespräch auf der Bühne. Schade, dass es dazu nicht mehr kommen kann. Ich hoffe, dass Ihnen die Kurzversion unseres Interviews, die im Anschluss präsentiert wird, nochmal einen winzigen Einblick vermitteln kann in das Leben von Pini, ihren Werdegang, ihrem künstlerischen Schaffen und der ihr innewohnenden Neugier und Kraft, die sie auch in viele Länder führte, aus denen sie immer etwas mitnahm. Unsere allgemeinen Hinweise habe ich dieses Mal ans Ende des Interviews gesetzt. Doch nun zu Pini. Pini Libra, ich freue mich sehr, dass du heute hier hingekommen bist. Pini Libra ist Keramikkünstlerin und Musikerin, in der Düsseldorfer Szene wohl bekannt als Songinterpretin von Bob Dylan. Sie kann auch Amy Winehouse. Blues und Jazz liegt ihr im Blut und ich kenne Stimmen, die sagen, wenn Pini singt, geht einem das Herz auf. Oder ich mag die Stimme von Bob Dylan nicht unbedingt, wohl aber seine Texte. Und gehe zu jedem Konzert von Pini, wenn sie seine Lieder singt.
Ja, vielen Dank, liebe Gerda, einmal für die Einladung und für diese schöne Lobhudelei.
Naja, sei nicht so bescheiden.
Wobei dann meine Hauptberufung ja die Keramik ist. Die Musik ist mehr oder weniger meine Religion. So könnte ich es vielleicht benennen. Oder meine Weltsprache, weil mit Musik, die versteht jeder. Egal, wo man sich befindet.
Du trittst jedes Jahr an seinem Geburtstag, dem von Bob Dylan, in der Destille auf. Wie hat sich das ergeben?
Als Bob Dylan 60 wurde, wurde ich aufgefordert im damaligen Blues Corner, weil der Wirt festgestellt hat, dass ich sehr textfest bin, dass ich einmal mitgesungen habe, ob ich nicht zu Bob Dylans Geburtstag ein paar Songs singen möchte. Und das habe ich getan und dann hat sich sofort eine Band um mich formiert und daraus ist dann mein Freewheeling-Projekt entstanden. Und bis auf einmal in der Corona-Zeit habe ich jedes Jahr zu seinem Geburtstag aufgespielt.
Wir machen einen kleinen Steckbrief und dann arbeiten wir uns an deiner Biografie entlang. Ich gehe davon aus, dass dies ein Gewinn für unsere Zuhörer sein wird. Aber zunächst dein Alter.
Baujahr 53 im Oktober.
Noch 69.
Genau.
Größe.
1,65.
Geburtsort.
Neandertal, Mettmann.
Im Neandertal, ja. Aber nicht im Museum, nein?
Nein, im Jägerhaus.
Okay. Jägerhaus, dein Vater war Jäger oder?
Nein.
Heißt das Haus nur so?
Wir hatten lediglich eine Wohnung dort, meine Eltern, zur damaligen Zeit.
Dein aktueller Wohnort?
Düsseldorf.
Seit wann?
2005.
Familienstand bitte auch mit Kindern und Enkelkindern.
Ja, geschieden, ein leibliches Kind, ein Ziehsohn und dann alle zusammen 6 Enkelkinder.
Hui, Da hast du was zu bieten.
Ja, die Zukunft gesichert.
Beruf?
Keramikerin. Ich arbeite gerne Ton in Ton, den Ton in der Kehle und den Ton in der Hand.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch?
Ja, Lehrerin.
Welche Fächer?
Für alles.
Okay.
Ja.
Gelernt hast du Keramikerin, aber soviel ich weiß, nach einem Studium.
Ja, in Düsseldorf habe ich am Fürstenwall damals noch Grafikdesign studiert.
Wohin haben dich deine Reisewünsche geführt?
Ja, gelebt habe ich in England und in Frankreich. Bereist habe ich schon in jungen Jahren erst den nordafrikanischen Kontinent, dann über Land bis nach Indien und dann in späteren Jahren die USA. Ja, und in der Zeit dazwischen sehr viel Europa.
Du bist eine Reisefüchsin.
Ja, gerne, gerne. Wobei ich jetzt im Alter doch froh bin, mehr zur Ruhe zu kommen. Meine Familie lebt jetzt in Schweden und England. Das heißt, ich bin immer wieder doch auch gezwungen zu reisen.
Allein wegen der Enkelkinder und der Kinder fährst du viel durch die Gegend.
So sieht's aus.
Hattest du während deiner Arbeitstätigkeit in den letzten Jahrzehnten ernsthaft zwischendurch auch noch mal einen anderen Berufswunsch, weil es sehr anstrengend war mit den Kosten?
Keramikerin ist schon mein Traumberuf und bin glücklicherweise auch dann zwischendrin ans Lehren gekommen. Habe also auch immer wieder Kurse schon vorher gegeben und dann hatte ich eine Anstellung an der Fachhochschule Düsseldorf.
Ah, ja.
Im Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften und habe da eine Keramikwerkstatt geleitet und ja, war da sehr glücklich und allerdings dann aus Sparmaßnahmen musste dann die Stelle gestrichen werden.
Deine ersten Schritte in und mit der Musik?
Ja, eine Freundin bekam zu Weihnachten eine Gitarre und ihr war es zu mühselig zu lernen und ich habe immer auf ihrer Gitarre gespielt. Und wir haben gerne beide zusammen gesungen und da war ich so 10, 11. Da fing das an und dann durch die Teenagerzeit und zu meinem 21. Geburtstag habe ich mir selber dann eine Gitarre geschenkt und war dann Straßenmusikerin und durch Mutterschaft dann eher Wohnzimmergitarristin oder mal am Lagerfeuer. Und erst mit 48 nahm es dann Fahrt auf, indem ich dann offiziell zu einer Dylan-Interpretin wurde in Düsseldorf.
Spätstarterin?
Ja, wie kommt eine Jungfrau zum Kind?
Okay.
Es war einfach eine zufällige Angelegenheit, dass ich da im Blues Corner aufspielen durfte und sich sofort, ja, dieses Publikum begeistert.
Aber die Lieder von Bob Dylan, die waren ja schon auch in deinen 20er Jahren.
Ja, die habe ich schon als Straßenmusikerin zum Besten gegeben und insofern war ich eben auch schon sehr textfest und ja.
Ja, wie geht es dir heute?
Gut, ich bin zufrieden mit meinem Dasein. Und meine wichtigste Erkenntnis war eigentlich, dass die Freude am Dasein den Sinn ergibt. Und da ich mich immer über meine Tätigkeiten gefreut habe, also es immer mit Freude gemacht habe, ist das, was mich zufrieden hält.
Dann kommen wir einfach mal zu deinen biografischen Stationen. Wie und wo bist du aufgewachsen? Erinnerst du vielleicht auch Kindergarten, Schule? Gab es schöne Dinge, an die du dich erinnerst oder manchmal unangenehme?
Ja, Schulzeit up and down in Mettmann, aufs Gymnasium nach der Quarta, da ich eine unerlaubte Reise getätigt habe und dadurch auch einiges an Schulzeit versäumt, musste ich dann die Schule wechseln.
Mit 12 Jahren?
Nee, mit 13, also ich wurde dann 14, kam ich auf die Realschule.
Aber wie kommst du dann zu einer unerlaubten Reise?
Ja, meine Mutter war gesundheitlich nicht sehr auf der Höhe und ich war mit meinem Bruder in einem Zeltlager in Südfrankreich. Und dort hatte ich aber dann schon einen Freund und mit dem bin ich auf Reise gegangen, haben uns vom Lager entfernt und so bin ich dann bis nach Marokko gekommen.
Oh, das war eine frühe Liebe und auch frühe Reiseerfahrung.
Ja, wobei das also noch eine sehr schüchterne Liebe war und es ging uns wirklich mehr um das Reisen und ja, und bin dann zu spät nach Hause gekommen, wurde allerdings auch von Interpol schon gesucht.
Ui.
Ja, war sehr abenteuerlich.
Hast du denn das selber so empfunden, dass das irgendwie gefährlich war? Oder?
Nein, gar nicht. Also ich war noch nicht sehr verantwortungsbewusst.
Aber dir ging es auch gut in der Zeit?
Sehr gut, ja. Hatte auch mit meinem Bruder Postkarten vorgeschrieben, die er alle 3 Tage eingeworfen hat. Und der war der Ärmste, der halt den ganzen Ärger abgekriegt hat. Und als ich dann wieder zu Hause war, waren alle nur froh und glücklich, dass ich gesund heimgekehrt bin. Und ja, war schon immer sehr willensstark, sage ich es mal so.
Du hast Geschwister, einen Bruder?
Ja, Ende.
Mit dem hast du dich gut verstanden?
Jein. Ich habe ihn angehimmelt, aber leider war er immer sehr eifersüchtig auf mich.
Ah ja, er war älter.
Ja, ich habe ihn entthront.
Das ist schwierig.
Ja.
Schulabschluss?
Ich habe dann noch das Abitur nachgemacht, nachdem ich die Realschule beendet habe. Wollte ursprünglich Malerei studieren. Und da ich aber auf einen ordentlichen Studienplatz hätte warten müssen, habe ich dann ersatzweise Grafikdesign studiert. Und als ich damit fertig war, hatte ich den Traum von der Keramik. Und habe dann nochmal eine Keramikerlehre gemacht.
Wie bist du darauf gekommen? Hast du irgendwo was gesehen, eine Töpferei oder Kunstwerke?
Nein, ich hatte vorher nichts mit Keramik zu tun, gar nichts. Es war überhaupt nicht in meinem Fokus und es ist wirklich im Traum, das elementare Schaffen, dass man mit Erde, Wasser, Feuer, Luft arbeitet. Und heute weiß ich mit allen nichtmetallischen Rohstoffen. Und die Faszination hat sich bis heute nicht verändert und ich lerne immer noch dazu. Ich hatte mein Studium schon abgeschlossen und mir war klar, dass ich nicht in einer Werbeagentur arbeiten kann und auch als selbstständige Grafikerin sah ich für mich keine Zukunft und war ziemlich verzweifelt. Und dann ist über Nacht dieser Traum gekommen und ich bin sofort losgereist und habe Keramiker besucht und innerhalb von 14 Tagen eine Lehrstelle gefunden. Und das war's.
Aber in der Folge selbstständig warst du ja auch.
Ja.
Warum war das so schwierig mit Grafikdesign, selbstständig zu arbeiten? Werbeagentur kann ich ja noch verstehen. Das hatte vielleicht auch mit politischen Hintergrund zu tun, oder?
Selbstverständlich. Und auch in der damaligen Zeit, es waren die frühen 70er Jahre, konnte man als Frau in dieser Branche wenig reißen. Und jetzt nur Anzeigen für Hochzeiten und so weiter zu entwerfen, war nicht mein Lebensentwurf. Zumal ich ja grundsätzlich eigentlich Kunst studieren wollte. Und dann kam halt die Keramik.
Hat Chris nicht auch in Düsseldorf studiert?
Zur gleichen Zeit. Aber wir hatten einige gemeinsame Bekannte. Ja.
Dass du Künstlerin werden wolltest, in welcher Form auch immer, wann war das dein Leitmotiv?
Da war ich noch sehr jung, war ich mit meinem Großvater in Amsterdam und ich habe die Bilder von Van Gogh gesehen, die für mich gelebt haben. Und da entstand dieser brennende Wunsch, auch so malen zu können.
Ah, ja.
Aber dass man auch Maler als Beruf wählen konnte, war mir damals nicht so bewusst und darum war mein erster Wunsch doch die Lehrerin.
Welcher Lehrer oder Gefährte auf deinem Weg in den künstlerischen Bereich hat dich am meisten beeinflusst? Gibt es da Namen, die du nennen kannst?
Ja, musikalisch würde ich sagen, der Vater meiner Tochter, Hanjörg MacLean, und in der Keramik Lawrence Kay, mit dem ich dann in England gelebt habe und eine Keramikwerkstatt, die Over Norton Park Pottery, betrieben. Ja. Das sind so die größten Einflüsse meines Lebens.
In England gelebt, in Frankreich gelebt?
Ja, mit Lawrence Kay habe ich dann in Südfrankreich ein Grundstück gekauft. Wir haben nochmal eine Keramikwerkstatt aufgebaut und ein Leben. Und leider ist es auseinandergebrochen. Und
bleiben wir dann vielleicht nochmal in der Chronologie. Wie ging das weiter? Du hast das Studium gemacht, die Keramikerausbildung. Wohin hat das Leben dich dann geführt und dein Beruf?
Nach Berlin, wegen der Liebe auch. Und dort habe ich dann eine Möglichkeit gehabt, eine kleine Keramikwerkstatt zu errichten. Habe direkt Kurse angeboten, um ein kleines Einkommen auch zu haben. Und das hat sich dann erweitert. Habe also immer mit Kindern gearbeitet, Volkshochschulkurse. Und dadurch konnte ich dann immer auch eine kleine private Werkstatt betreiben. Und dann auch recht erfolgreich.
Das war aber noch zu der Zeit, wo die Reisen nach Berlin ebenfalls ein Stück Abenteuer bedeutet.
Ja.
durch die
immer noch
Zone,
Grenze.
Wie das damals
hieß. Genau. Mhm. Meine Eltern leben immer noch hier bei Düsseldorf. Und das heißt, dass ich doch 4-mal im Jahr die Reise angetreten habe zwischen Berlin und dem Rheinland.
In welcher Zeit fiel die Geburt deiner Tochter?
79, geboren in Berlin, ja. Sie musste dann immer schon als Säugling mit in meine Kurse, was oft die Teilnehmer sehr gefreut haben. Und sie hatte also dann immer sehr viele Tüdelungen. Und auch als Zweijährige noch musste sie immer mit und hat dadurch früh gelernt, schon mit Ton umzugehen.
Ja. Wie lange warst du in Berlin?
Ich wohnte schon in Berlin während des Studiums, bin also da sehr viel hin und her gependelt. Mir immer meine Aufgaben abgeholt und dann nach Düsseldorf abgegeben, Vorlesungen besucht, mich gezeigt. Und dann bis 85 in Berlin und dann bin ich nach England übergesiedelt bis 90 und dann nach Südfrankreich.
Und die 5 Jahre in England, was kannst du davon berichten? Wie ist es dir da ergangen? Deine Sprachkenntnisse waren gut?
Ja, allein durch die Songs, die ich auf Englisch singe. Und ich wollte immer wissen, was ich singe. Das fing auch schon früh an. Ich wollte auch wissen, wovon die Beatles singen. Habe ich die Texte immer übersetzt und dadurch war mein Umgangsenglisch schon ziemlich gut. Also sprachlich war es keine Hürde und hatte auch sehr schnell einen neuen Freundeskreis.
Aber auch dahin bist du der Liebe wegen gekommen?
Ja, wir hatten uns in Berlin kennengelernt auf einem Kachelofenbau-Workshop und er ging zurück nach England und es hat sich so ergeben, dass ich da auch eine Arbeitsstelle bekommen konnte. Wir wollten mit einer anderen Keramikwerkstatt Kachelöfen in England bauen. Das hat sich dann leider zerschlagen, aber dann waren wir so weit, dass wir eine eigene Werkstatt aufmachen konnten. Wir haben dann auch Gebrauchskeramik hergestellt. Es war uns klar, dass das ein zu großer Angang ist.
Das sind ja Monstren.
Ja, nur man kann auch kleine Öfen bauen, aber ja, die Engländer können bis heute nicht richtig heizen.
Nicht richtig heizen?
Ja, durch die offenen Kamine oder auf die Gasheizungen, oft noch mit Propangas, also gerade auf dem Land und nicht sehr effektiv, weil sehr viel Feuchtigkeit dabei entsteht und bei einem offenen Kamin sehr viel Wärme verpufft.
Und das wolltet ihr denen nahe bringen,
ja.
Wie man richtig heizt.
Genau, sparsam und effektiv. Aber es hat sich dann auf Gebrauchskeramik und da ist England schon ein Mekka, weil jeder Engländer liebt es eher von einem handgemachten Teller und einer handgemachten Tasse Nahrung aufzunehmen als von Industrieware. Und wir hatten schon 50 unterschiedliche Artikel, alles rund um die Küche, ums Essen und Wohnen.
Wie ging es deiner Tochter? Die war dann ja auch schon
6 Jahre alt.
Ja. Das heißt, wurde dort eingeschult.
Ja, sie sprach schon nach 6 Wochen Englisch, ist auch zufällig rothaarig. Und die Lehrerin wollte uns es nicht glauben, dass wir erst so kurz in dem Land leben.
Was heißt das rothaarig? Was bedeutet das für dich oder für
die
Engländer?
Ja, es war in England, sie fiel nicht auf. Also da sind doch wesentlich mehr Rotschöpfe als in Deutschland. Nein, und sie ist sehr, sehr gut da zurechtgekommen. Und hat die Schule da mit Bravour durchlaufen.
Und muss deswegen wahrscheinlich auch jetzt immer international wohnen, also nicht in Deutschland, sondern
auch das
Amerika.
Hat sich mehr oder weniger so ergeben. Sie hat also ihr Leben eigentlich in Berlin verbracht, ist da groß geworden. Und also nach England und Frankreich ist sie zurück nach Berlin.
5 Jahre England.
Dann waren wir 1 Jahr in Deutschland. Ich sollte dann das Erbe von meinen Eltern antreten. Was ich dann allerdings auch nicht...
Was war das Erbe?
Meine Eltern hatten ein Spielwaren- und Lederwarenfachgeschäft. Und nach 1 Jahr Einarbeitungszeit wollte mein Vater mir mein Erbe verkaufen. Und darauf habe ich mich nicht eingelassen. Ja.
Dann war Krach in der Bude.
Mein Vater war sehr enttäuscht, aber zu Unrecht. Mhm. Und für mich kam das nicht in Frage, dass ich mich verschulde.
Mhm.
Und da mein Lebensgefährte aus England sich wieder berappelt hat, haben wir dann in Südfrankreich nochmal gemeinsam angefangen.
Wo habt ihr gelebt in Frankreich? In welchem Teil?
In der Tarn-et-Garonne, gehören zur Gemeinde Molière. Und das liegt zwischen Cahors und Montauban. Die sind circa 30 Kilometer, beide Städte, Richtung Norden und Süden entfernt. Cahors-Weine sind berühmt. Montauban bietet auch ein Jazzfestival. Eine große Richtung zwischen Bordeaux und Toulouse. Entre les deux mers, wie man sagt.
Und wie war das mit der Sprache? Engländer sind nicht so ganz berühmt dafür, dass sie gut Französisch können.
Ja, mein Lebensgefährte ist auch in Frankreich groß geworden und sprach auch fließend Französisch. Ich hatte rudimentäre Sprachkenntnisse in Französisch. Und auf dem Land kommt man gut mit 300 Worten klar.
Okay.
Eine Konversation war erstmal schwierig, das hat gedauert. Aber ja. Ich habe auch einen Sprachkurs gemacht. Insofern.
Du scheinst aber doch sprachbegabt zu sein. Wie ging es dir da in Frankreich?
Ja, sehr einsam. Erstmal auf dem Land, der nächste Nachbar 10 Minuten zu Fuß entfernt. Und nach Berlin und England, wo alles doch wesentlich erreichbarer war, war schon ein schwerer Anfang. Und eben auch das Haus, alles musste erst aufgebaut werden, die Werkstatt. Und ja, aber ich habe mich trotzdem sehr wohl gefühlt, weil ein sonniges Land, man passt sich an.
Gutes Essen?
Ja, unbedingt.
Wenn du vergleichst, England, Frankreich, beides war, glaube ich, 5 Jahre.
Ja.
Wenn du heute nochmal wählen könntest, was würdest du bevorzugen?
Frankreich.
Wegen der Sonne?
Insgesamt wegen des Lebensgefühls. In England ist es doch alles sehr hypokritisch. Es ist auf der einen Seite sehr traditionell, auf der anderen Seite auch dieses Fast Life, Fast Food, whatever it is. Also sagt mir heute nicht mehr zu. Weil ich England auch liebe, ich hatte lange Heimweh nach England. Es hat alles 2 Seiten. Ich könnte es gar nicht genau benennen, warum ich jetzt Frankreich bevorzugen würde.
Ja, du hast ja explizit die Sonne hervorgehoben.
Ja, einmal.
Natürlich, wir sind jetzt hier mitten im Winter, sitzen wir hier, ziehen uns total dick an. Wenn wir rausgehen, frieren trotzdem noch an Füßen und Händen, wie wir besprochen haben. Vielleicht ist es das aktuell.
Ja, und auch das Alter, dass ich jetzt ein ruhigeres Leben bevorzuge, also ich nicht unbedingt mehr diesen ganzen Trubel der Großstadt um mich herum brauche. Baue auch sehr gerne mein eigenes Gemüse an.
Ja, das ist in einem kleinen Gärtchen schlecht.
Hier habe ich einen guten Wochenmarkt, das geht auch gut. Und insofern, im Grunde genommen, bin ich glücklich da, wo ich bin.
Hier in Düsseldorf?
Ja, in Düsseldorf selbst 2005, aber ich bin 2000 von Berlin nach Duisburg erst umgezogen. Da konnte ich eine Keramikwerkstatt von einem verstorbenen Keramiker und Bildhauer übernehmen und hat sich dann aber aus ökonomischen Gründen zerschlagen und so bin ich dann nach Düsseldorf gekommen.
Vom Ruhrpott ins Rheinland.
Ja.
Ich bin Duisburgerin. Ich liebe den Ruhrpott.
Ich habe mich da auch wohlgefühlt in Duisburg. Kleines Häuschen gehabt, auch mit Garten. Und dann aber die Besitzerin zog dann auch in das Häuschen ein. Und das war dann das Aus für mich.
Sechs Enkelkinder.
Ja.
3-3.
Nein, 4-2.
4 Enkelkinder bei deiner Tochter?
Ja.
2 bei deinem Ziehsohn. Die hast du jetzt schon überall besucht.
Ja.
In Amerika.
Massachusetts, Boston. Von 2018 bis 2022. Ja. Letzten Sommer sind sie nach Schweden umgezogen.
Wenn du deine Keramikarbeit machst, gibt es da ideale Voraussetzungen für dein Schaffen? Stimmung, Wetter, Lichtverhältnisse? Bist du in einem besonderen Zustand, wenn du dich an diese Arbeit machst? Oder ist es einfach Disziplin, so ich stehe jetzt auf, ich muss das und das heute machen?
Auf jeden Fall eine Selbstdisziplinierung und auch eine Fokussierung, wenn ich an der Töpferscheibe arbeite. Und damit das besser geht, mache ich als Sport Bogenschießen.
Oh.
Und dann schieße ich vorher 60 Pfeile ins Ziel, hoffentlich. Und danach gehe ich dann in die Keramikwerkstatt.
Und das Bogenschießen findet bei dir zu Hause statt?
Ja, in meinem kleinen Gärtchen okay. Habe ich eine Probestrecke von 10 Metern.
Hast du mir gar nicht gezeigt.
Ach, ja. More to come. Ja, und das Bogenschießen ist ein wunderbarer Sport.
Mhm.
Und man muss schon also auch in einer bestimmten Stimmung sein oder es darf auch nicht zu kalt sein. Wenn der Ton zu kalt ist, dann möchte man nicht so gerne arbeiten.
Du hast ja ein Projekt, als ich bei dir war und mir alles angeguckt habe. Dazu hätte ich gerne von dir eine Erklärung, Erläuterung. Das war oder ist eine Videoinstallation, die du schon gemacht hast oder die du noch machen wirst. Wie habe ich mir das vorzustellen?
ist keine Videoinstallation, sondern ich stelle Schalen her.
Steht aber an einer Stelle da.
Ja, bei der Vorstellung des Kunstwerks, dass da dann eine Videoinstallation über die Schalen läuft.
Mhm.
Das ist aber Beiwerk, sage ich mal. Es geht mir einfach ums Prinzip des Teilens. Und ich habe gedacht, dass man dieses Gesamtkunstwerk von 1000 Schalen, können sich 1000 Menschen teilen. Und ich teile wiederum den Erlös mit einer Organisation Potters for Peace, die in Ländern, wo es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt, Werkstätten errichten, die keramische Wasserfilter herstellen kann. Und das ist für mich, einmal habe ich meinen handwerklichen, meinen künstlerischen und meinen politischen Anspruch damit unter einem Hut. Und die Schalen selber werden nochmal durch ein offenes Feuer gebrannt und dadurch wird jede Schale nochmal zu einem Individuum. Und bei der Vernissage sind die Schalen schneeweiß und bei der Finissage sind sie dann vom Feuer gezeichnet und schwarz-weiß.
Und das passiert wo und wann?
Ich hoffe, dass ich im Weltkunstzimmer, da ich da auch die Möglichkeit hätte, den Außenbereich zu nutzen für die Feierperformance, dort die Schalen ausstellen kann und vorstellen.
Und das wäre wann?
Hoffentlich in 2 Jahren. Das kommende Jahr ist sowieso schon ausgebucht im Weltkunstzimmer und ich muss mit meiner Agentin, die muss das in die Wege leiten, sich bewerben, dass ich da dann 2024 hoffentlich einen Ausstellungstermin bekomme und ich bis dahin die Vorbereitung fertig habe.
Deine Agentin für?
Keramikkunst. Allerdings vermittelt sie mich auch als Musikerin, zum Beispiel aufs Tollwood Festival in München. Und sie hat auch schon im Münchner Hofbräuhaus mir eine Veranstaltung ermöglicht. Ja, habe ich das Hofbräuhaus zum Schweigen gebracht mit meiner Musik. Es wurde auf einmal ganz still.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Pidi, du hast ja wirklich ein bewegtes Leben hinter dir mit auch, wie es scheint, Höhen und Tiefen, aber du hast viel daraus gezogen, auch an Positivem, was dich heute erfreut. Es ist so mein Eindruck.
Ja, ich bereue nichts.
Bevor ich dir das Schlusswort überlasse, was jeder Gast hier sagen darf, möchte ich dir noch mal was sagen. Du musst unbedingt an einer Homepage arbeiten. Ich glaube, das wäre lohnenswert. Recherche über dich ist schwierig im Netz. Und Bescheidenheit ist an dieser Stelle nach meiner Einschätzung keine Zier. Du solltest gehört werden und der Mensch darf auch von dir lesen.
Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Da ich nicht so computeraffin bin, habe ich bisher da nicht so einen Wert drauf gelegt. Und bei der Musik ist es so, denk immer, der Moment ist der, der zählt. Musik ist da und dann ist sie wieder weg. Und insofern hatte ich nie Interesse, das festzuhalten. Und was die Keramik angeht, da ich jetzt offiziell als Rentnerin kein Gewerbe mehr habe, sage ich mir, es ist auch nicht mehr nötig, dass ich noch eine Webseite errichte. Ich mache noch mein Kunstwerk, meine Abschlussarbeit.
Kunst darfst du doch auch immer noch.
Auf jeden Fall. Als Künstlerin werde ich mich auch noch präsentieren, bin auch immer noch Mitglied im Berufsverband für bildende Künstler und ja, habe genügend Connections, die dann das für mich in Angriff nehmen.
Ich wünsche dir dafür alles Gute.
Dankeschön.
Ein gutes Weihnachtsfest.
Für alle anderen auch. Friede, Weltfriede als großes Ziel, auch wenn es eine Illusion ist.
Ja, das glaube ich in der Tat. Aber genau das ist das, was du den Hörern mitgeben willst.
Genau. Zumindest der Frieden in der Familie und mit den Freunden. Mein Schlusswort: Frieden ist, wenn die Freude schläft und Freude ist, wenn der Friede tanzt.
Das war das Gespräch mit Pini Libra. Ich komme jetzt zu den allgemeinen Infos. Mein Name ist Gerda Maybach, Moderatorin dieses Formats, in dem Sie Künstler und Künstlerinnen aus Düsseldorf oder solche, die in Düsseldorf wirken, auf eine andere Art kennenlernen können, nämlich persönlich. Wenn Sie uns abonnieren, kostenlos natürlich, verpassen Sie keine Folge. Sie finden uns auf gängigen Podcast-Portalen und selbstverständlich auch auf der Homepage der Destille Düsseldorf. Dort sehen Sie auch unser Spendenkonto. Hier unsere E-Mail-Adresse podcast.destille@vodafonemail.de. Über diese Adresse können Sie uns gerne Hinweise, Anregungen und Vorschläge für Gäste, aber auch Kritik zusenden. Ich verabschiede mich jetzt mit der Bitte, uns beim nächsten Live-Event zahlreich zu besuchen. Ankündigungen finden Sie sowohl in der Destille selbst wie auch auf der Homepage. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.